Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen schönen guten Nachmittag wünschen wir, ist die Plattform. Heute Nachmittag bei schönsten, ja, möchte schon fast sagen, Sommerwetter. Mein Name ist Michael Trost und hier an der Plattform geht es heute um Evelin. Nein, nicht um eine Person Evelin, sondern wir sprechen über experimentelle Verbesserung des Lehrens und Lernens von Software Engineering. Und das ist ja die erste Sendung im Rahmen einer Reihe, die wir hier neu in der Plattform haben. Und zwar ist die Reihe in Kooperation mit der Hochschule Neu-Ulm. Und heute ist daher von der Hochschule Neu-Ulm bei mir im Studio zu Gast der Professor Dr. Philipp Brune. Herr Brune, herzlich willkommen hier wieder einmal bei uns in der Plattform, hier bei Radio Free FM. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank. Hallo allerseits. Und ich freue mich, wieder hier zu Gast zu sein.
Ja, und wir hiermit quasi eine neue Reihe öffnen, dass wir also monatlich Themen aus der Hochschule Ulm hier bei uns in der Plattform haben. Und ja, wie schon gesagt, mit Evelin fangen wir heute an. Und bevor wir mit Evelin anfangen, würde ich vorschlagen, fangen wir kurz in der Form mit Ihnen an, dass wir Sie wie üblich einfach kurz vorstellen für alle Hörer, die noch nicht wissen, wer der Professor Dr. Philipp Brune ist, dass wir einfach kurz den Hörern ein bisschen über Sie berichten, Sie kurz ein paar Stichworte zu sich sagen, damit die Hörer auch ein bisschen besser einfach wissen, wer denn da ist.
Ja, vielen Dank. Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Philipp Brune von der Hochschule in Neu-Ulm, Hochschule für angewandte Wissenschaften in Neu-Ulm. Und ich bin jetzt seit 13 Jahren dort tätig als Professor für Wirtschaftsinformatik mit dem Schwerpunkt Softwareentwicklung. Und um Softwareentwicklung wird es ja nachher auch gehen in dem Thema heute. Und ich unterrichte Themen der Softwareentwicklung in verschiedenen Studiengängen, auch im Master, und beschäftige mich auch in der Forschung mit Themen rund um Softwareentwicklung und IT, zunehmend auch mit Themen natürlich im Bereich künstliche Intelligenz und Machine Learning, was in den letzten Jahren auch natürlich die Softwareentwicklung stark dominiert oder beeinflusst hat und dementsprechend auch für mich natürlich inzwischen ein großes Thema ist. Daneben bin ich auch Organisator des IT-Kongresses in Neu-Ulm, also Organisator, Mitorganisator auf Seite der Hochschule, zuständig für die inhaltlichen Themen und das eben auch schon seit vielen Jahren, seit über einem Jahrzehnt jetzt. Und in dieser Funktion war ich ja auch schon öfter mal zu Gast hier und immer. Bin heute auch mal froh, mal über was anderes oder freue mich auch mal, über was anderes sprechen zu dürfen aus dem Bereich meiner Forschungstätigkeiten.
Genau, wer sich vielleicht noch erinnert haben, immer vor dem IT-Kongress, das heißt so Ende Oktober oder kurz vor dem Kongress Anfang November auch über den aktuellen Kongress ja berichtet und wahrscheinlich werden wir auch in diesem Jahr selbiges tun. Aber heute geht es mal ein bisschen um andere Themen. Vielleicht so vorweg die Frage, wie lange gibt es denn eigentlich die Hochschulen Neu-Ulm schon? Also ich glaube, die gibt es ja auch schon einige Jahrzehnte inzwischen, oder?
Ja, also wir haben inzwischen ja schon über 25 Jahre Jubiläum auch. Und das ist immer eine Frage, wie man so ein bisschen rechnet. Ja, die Hochschule war ja, also ab wann man rechnet, am Anfang war die Hochschule ja noch nicht eigenständig, sondern ist ja entstanden als eine Außenstelle der Hochschule in Kempten, die damals dann eben in der ehemaligen amerikanischen High School im Vorfeld in Neu-Ulm untergebracht war. Und da war sie auch noch sehr, sehr lange ja teilweise, bis vor 2 Jahren. Und mittlerweile sind wir ja im Wiley mit dem Neubau oder in 2 Neubauten. Also wenn man sozusagen das mitrechnet, ist noch ein bisschen länger, aber es sind auf jeden Fall schon 25 Jahre. Wir haben vor, ich glaube, 2 Jahren 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Und wie gesagt, wenn man doch ein bisschen länger rechnet, ist es auch schon ein bisschen mehr. Also mittlerweile gibt es die Hochschule doch auch schon fast 3 Jahrzehnte und dementsprechend sind wir auch, glaube ich, ein fester Bestandteil von des öffentlichen Lebens, aber auch natürlich der Hochschullandschaft hier in der Region geworden.
Und Anzahl der Studenten aktuell, für alle, die da, die nicht so genau Bescheid wissen, wie viele Menschen studieren denn aktuell in Neu-Ulm an der Hochschule?
Ja, das ist um die 4000 etwa.
Oh ja. Das ist schon, glaube ich.
Also ist schon ganz ordentlich.
Ganz inzwischen. Ordentlich, ja.
Wir sind zwar immer noch eine der kleineren Hochschulen, aber inzwischen in Bayern auch, obwohl wir nicht so alt sind, auch schon. In der, sagen wir, in der gleichen Größenordnung wie andere, die auch schon viel älter sind.
Mhm. Ja, und die Räumlichkeiten, Sie hatten es angesprochen, sind auch, glaube ich, in den letzten Jahren, naja, expandiert oder ja, Sie haben mehrmals angebaut oder neu gebaut. Also flächenmäßig auf jeden Fall ist ein bisschen was hinzugekommen. Also mehr Platz, mehr Studenten, mehr vielleicht auch dann Hörsäle oder mehr Möglichkeiten für praktische Übungen. Also von daher ein bisschen ausgebaut wurde.
Ja, es wurde sehr stark ausgebaut. Also als ich anfing, gab es ja den ganzen Neubau noch nicht. Der wurde dann erst eröffnet. Also mittlerweile haben wir schon zwei Gebäude, also das schwarze, das die meisten vielleicht kennen, und daneben jetzt auch seit einigen Jahren das neue weiße, was ja jetzt auch sozusagen noch zusätzliche Lehre, noch Feuersäle beinhaltet, aber eben auch, wie Sie sagen, Labore, zum Beispiel Automotive-Labor, Logistik-Labor und natürlich auch einiges im Bereich Medien, ein Fernsehstudio gibt es da auch und ein Tonstudio. Und ja, also wir haben da einiges an sehr spannenden und sehr gut ausgerüsteten Lernorten auch mit für interaktive Dinge. Darüber werden wir, glaube ich, nachher dann auch noch mal kurz sprechen.
Also Sie sagen, Fernsehstudio und Radiostudio ist nicht in Planung, oder? Dass die Studenten sich auch mit Radio befassen oder, ich meine, Medien, Journalismus oder in die Richtung wird ja einiges auch bei Ihnen gemacht.
Also es gibt, es gibt ja die Reihe Campus Radio. Gibt schon Audioproduktion auch. Die Campus Radio-Reihe, das ist aber eher so wie so eine Art Podcast, glaube ich. Also so genau ist das ja nicht mein Thema, aber es gab zumindest schon auch in diese Richtung so Initiativen. Mhm. Ja. Und also wir haben auch Ton, wir haben auch ein Tonstudio.
Das heißt, alle Möglichkeiten und von daher auch ein gutes Studienangebot aus Ihrer Sicht, wo man sehr viel machen und sehr viel lernen und sehr viel auch erproben kann. Aber sonst in den letzten, ja, sagen wir mal, 20, 25 Jahren hat sich in Bezug auf Studien, auf Inhalte, auf Vermittlung von Inhalten viel verändert, viel bewegt. Ich denke gerade auch über ein Thema natürlich wie Internet, Remote-Zugang des Studenten, Möglichkeiten haben wahrscheinlich auf Sourcen, auf Files, auf File-Shares, auf Inhalte, also im Sinne von Präsentationen zuzugreifen. Also von, sagen wir, von den Lernbedingungen, von dem Drumherum hat sich über die Weiterentwicklung der Technik da auch für Sie ja markant irgendwie was verändert, wo Sie sagen, ich kann ganz anders heute vielleicht schulen als noch vor 25 oder 20 Jahren oder in Ihrem Fall vor 13 Jahren?
Ja, also hat sich schon verändert. Allgemein, natürlich speziell auch für mich, aber eben auch generell in den Jahren, seit ich da bin, hat sich natürlich der Anteil von Distant Learning, E-Learning auch schon vor der Pandemie massiv erhöht. Ja, also auch in den Jahren, in den letzten Jahren vor Corona wurde ja schon zunehmend auch über E-Learning-Formaten gearbeitet. Es wurde, also ich selbst habe sehr viel mit so Blended Learning-Formaten gemacht. Und es war natürlich noch nicht so flächendeckend. Ja, es gab auch natürlich Kollegen, die vielleicht eher traditionell unterrichtet haben, aber es hat sich schon über die Jahre viel entwickelt. Also sei es im Bereich E-Learning, was jetzt Plattformen angeht, aber natürlich auch in den Medien, die man verwendet, in den Tools, auch das hat sich verändert. Auch jetzt, wenn wir gerade über Softwareentwicklung sprechen, natürlich auch die Werkzeuge für die Softwareentwicklung. Da haben wir heute mit Cloud natürlich ganz andere Möglichkeiten, auch Cloud-Dienste einzubinden. Wir sparen uns an vielen Stellen Installationen bei den Studierenden auf dem Laptop und so weiter. Also diese Dinge haben sich schon verändert. Und also so die technischen Möglichkeiten haben sich verändert, aber auch die Formen zu unterrichten sind dadurch natürlich erweitert worden hinsichtlich, worüber wir dann auch, also um was es in Evelyn ja auch geht, nämlich selbstgesteuertes Lernen, selbstverantwortliches Lernen und eben auch die Nutzung von Lernmaterialien, die eben von der klassischen Frontalvorlesung eben abweichen. Und das ist, glaube ich, schon ein Trend, der jetzt in all den Jahren immer da war, aber hat sich natürlich jetzt im letzten Jahr massiv beschleunigt. Also, dass es so flächendeckend und so schnell dann quasi ausgerollt werden musste, hat in der Fläche oder in der Breite der Dozenten und der Studenten natürlich zu in so einer großen Beschleunigung geführt. Und das ist in dem Sinn auch etwas, was wir sicherlich über ja, ein zukünftiges irgendwann auch mal Ende der oder vielleicht eine Veränderung der Pandemie hinaus behalten werden.
Mhm. Denke ich schon. Ja. Das heißt, wenn man jetzt mal von Corona an den aktuell schwierigen Bedingungen absieht, kann man doch sagen, dass die Studenten, die heute ein Studium beginnen, von dem, was einfach an Möglichkeiten besteht oder was auch an Tool-Unterstützung besteht, eigentlich fast noch bessere Chancen, Perspektiven und Möglichkeiten haben als Sie und ich vor einer gewissen zurückliegenden Zeit?
Ich denke, die Medienkompetenz ist auf jeden Fall eine andere und zwangsläufig. Ob das jetzt immer so schön ist für die Studierenden am Anfang speziell, weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist, es wird zwar schon auch positiv gesehen durchaus von manchen, aber natürlich fehlt immer noch. Also Lernen ist ja schon auch ein sozialer Vorgang und diese fehlende soziale Nähe und der Austausch, das ist natürlich schon ein Problem. Das heißt, das, was wir jetzt heute tun, eine reine Online-Lehre sozusagen im Moment, ist sicherlich auch für die Zukunft nicht das, was dann auf Dauer hoffentlich so bleibt, sondern es wird irgendwie eine Mischform sein in Zukunft. Idealerweise, denke ich, ist es eine Mischform.
Ja, das heißt, kann man sagen, dass Corona das eine oder andere auch hier befördert hat, was vielleicht bleibt, wie Sie es schon ein bisschen angedeutet haben, was im Sinne eines Fortschritts zu werten ist und anderes natürlich, was notgedrungen aus der Not initiiert wurde, um überhaupt den Studienbetrieb fortführen zu können, aber was dann nachher auch wieder rückgängig gemacht hat, also gerade in Bezug auf die Präsenz, Online-Vorlesungen kürzen und wieder mehr zur Präsenzvorlesung zurückzukehren. Also dass manches Corona-bedingt nachher wieder zurückgefahren wird und aber anderes, was sich vielleicht bewährt hat, dann eben bleibt. Also vielleicht mehr auf dem Gebiet der Kommunikation oder auf dem Gebiet der Teamworking, was vielleicht sich anbietet, oder?
Mit Sicherheit. Also ja. Ich denke nicht, dass wir komplett für alle Kollegen sozusagen in der Breite wieder dahin zurückkehren werden, wo wir vor der Pandemie waren. Weil wir natürlich vieles gelernt haben jetzt auch gute Dinge und so eine Krise ist ja mal ein Katalysator, die beschleunigt Prozesse, die natürlich vorher schon da waren, wie diese ganze Didaktik und Umstellung der Lehre. Natürlich ist es jetzt ein bisschen zu viel, sage ich mal. Wir schießen da übers Ziel hinaus oder zwangsläufig mussten das tun, ja, mit Online. Das ist sicherlich nicht das, was ich denke, was auf Dauer bleiben sollte. Aber wie Sie sagen, also es gibt viele Dinge, die auch gut sind, die sicherlich bleiben werden. Mhm. Ganz sicher gehört dazu eine höhere Flexibilität, vielleicht auch die Notwendigkeit, nicht immer an der Hochschule zu sein, die Möglichkeit, auch Stoff selbstständig sich zu erarbeiten, nicht an feste Zeiten gebunden zu sein, was natürlich für Studierende heute, die ja auch fast alle in der Regel irgendwie auch arbeiten, jobben nebenbei, tatsächlich ein großes Plus auch sein kann. Und ich denke, das sollte man auch nicht vergessen. Also ich glaube, es bringt durchaus auch Vorteile. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch an vielen Stellen sehr mühsam. Manche Dinge gehen einfach in Präsenz besser. Und dementsprechend denke ich, dass wir uns von beiden Welten in Zukunft stärker eben so das Beste heraussuchen werden. Und es wird sicherlich jeder Professor, jeder Kollege irgendwie ein bisschen anders handhaben.
Ja.
Aber in der Summe denke ich, dass wir auf jeden Fall dadurch auch viel gelernt haben und sehr an vielen Stellen einen Schritt weiter sind, dass eben auch viele Kollegen, die vielleicht vorher eher konservativer oder vorsichtiger waren und jetzt nicht so schnell sich da irgendwie engagiert hätten, jetzt einfach zwangsweise das machen mussten und vielleicht jetzt auch gelernt haben, wie man es macht und Spaß dran haben. Und von daher denke ich, dass wir haben auch viel, viel Unterrichtsmaterialien erzeugt im letzten Jahr, Videos und Quizzes und so weiter, die werden wir ja nicht wieder wegwerfen, sondern das wird natürlich bleiben. Und von daher glaube ich, was auf jeden Fall positiv ist daran, ist dieser Digitalisierungsschub und dieser Schub, auch neue Dinge zu probieren, auch in der Didaktik. Und man kann nur hoffen, dass das dann eben dazu führt, dass man am Ende des Tages, wenn wir irgendwann mal wieder Präsenz machen dürfen, und ich sehe das ja im Moment jetzt auch noch nicht so direkt am Horizont, aber wenn das mal irgendwann wieder möglich sein wird, dass wir dann in der Lage sind, vielleicht auch eben in einer Mischform für eine gegebene Situation das beste Werkzeug zu wählen.
Mhm. Ja. Aktuell ist dann wahrscheinlich niemand präsent an der Hochschule, außer vielleicht ein Dozent, der vielleicht die eine oder andere Vorlesung vorbereitet. Also Sie haben wahrscheinlich null Präsenzvorlesungen, aber ich glaube Prüfungen, ne? Die sind, glaube ich, sind noch teilweise in Präsenz, oder? Wie handhaben Sie das im Augenblick?
Ja. Also wir hatten letztes Semester, also in der Tat sind momentan keine Studierenden an der Hochschule, außer vielleicht, also die Hochschule ist jetzt schon offen, der ein oder andere sitzt vielleicht da zum Arbeiten oder so. aber oder zum Lernen, aber ich sag mal, grundsätzlich finden die Vorlesungen eigentlich erstmal in online statt oder in Distant Learning statt. Und von daher ist auch keine Notwendigkeit, da zu sein. Und es sind natürlich auch die meisten Mitarbeiter und Professoren und so weiter auch im Homeoffice. Das heißt, an der Hochschule trifft man gelegentlich mal jemanden. Also, es gibt einige Kollegen, die häufiger mal im Büro sind, weil man dort irgendwie Dinge machen möchte oder so. Aber ich selbst gehöre auch dazu. Aber es ist jetzt nicht so, dass da jeden Tag jetzt immer jemand da wäre oder so. Also, irgendjemand ist schon da, aber eben... Ja.
Aber die gute Nachricht ist, der Studienbetrieb läuft weiter. Sie haben mit den technischen Möglichkeiten eigentlich adäquat einen Ersatz geschaffen, der vielleicht für den einen oder anderen nicht so vielleicht begeisternd irgendwo ist, weil eben dann Homeoffice und an der Stelle nicht mehr die persönliche Begegnung auch mit anderen Studenten, Mitstudenten, der Austausch und vielleicht nicht die Projektarbeiten in der Form, wie sie vielleicht wünschenswert geschehen können, aber im Prinzip grundsätzlich der Studienbetrieb ist gewährleistet und die Menschen, die jetzt im Studienbetrieb sind, können ihren Abschluss auch zum Ende des Semesters dann machen oder wenn es, ja, Prüfungen schreiben. Also das ist alles gewährleistet.
Absolut. Also es gab keine, auch letztes Jahr nicht, es gab keine irgendwelchen Ausfälle in dem Sinn, dass Veranstaltungen nicht hätten stattfinden können. Mhm. Wir sind da natürlich als nicht-technische Hochschule in dem Sinn auch begünstigt, da wir keine Laborpraktika haben oder wenig, also nicht in dem Umfang, wie jetzt, sag ich mal, ein Chemiestudenten oder ein Physikstudenten, der eben Praktikumsversuche machen muss, das ist schwieriger, ja. Oder Medizinstudenten, das haben wir natürlich nicht bei uns und von daher ist es dann auch ein bisschen einfacher. Aber ja, es war alles da, es hat alles ganz planmäßig stattgefunden und alles ist auch geprüft worden. Die Studenten können und auch ganz normal studieren, sie können auch im Winter wieder normal studieren, oder also normal im Sinne, sie können sich einschreiben, können das volle Studium bei uns machen. Und für die Prüfungen, wenn Sie darauf anspielen, also wir haben schon versucht, in möglichst vielen Fächern die Prüfungsformen online fähig zu machen in der einen oder anderen Form, sodass wir jetzt dieses Semester deutlich weniger Präsenzprüfungen hatten als normal. Im Wesentlichen sind das eben Fächer, wo es sehr schwierig ist. Ich sag mal, online oder solche Hausarbeiten sind natürlich immer dann gut, wenn man eine offene Fragestellung hat, die eben eher ein komplexeres Thema, ein Fallbeispiel zum Beispiel, zur Grundlage hat, wo man dann eine eigenständige Ausarbeitung drüber machen muss. Das geht natürlich sehr gut in eher, ja, ich sag mal, qualitativen Themen. Wenn Sie an Mathematik denken oder an Programmieren, wo es halt in der Regel eine Antwort gibt, die halt entweder funktioniert oder nicht funktioniert, ja, oder richtig ist oder falsch, dann ist es halt sehr schwierig, weil alle richtigen Antworten identisch sind und dem oder nahezu identisch und dementsprechend auch nicht erkennbar ist, ob die abgeschrieben worden sind oder nicht. Ja. Während es bei einem Aufsatz ja immer sozusagen so lang ist und auch individuell, dass man sehen würde, wenn jemand einfach was kopiert. Ja. Das ist eben da schwierig. Deswegen gibt es ein paar Fächer, wo man, also insbesondere so eher quantitative Fächer, wo man Präsenzprüfungen hatte, aber dort haben wir tatsächlich, zumindest an unserer Fakultät, es geschafft, den Studierenden ein videoüberwachtes Fernprüfung anzubieten. Also es gab quasi die Option, ob man es an der Hochschule schreibt oder zu Hause, vor der Kamera sozusagen. Da muss man natürlich die entsprechenden technischen Voraussetzungen haben, Internetzugang, ein Handy mit einer Kamera und man braucht ja praktisch einen PC und die Kamera, also zwei Geräte, und nichts trotzdem haben. Zumindest im Studiengang Gaming bei mir haben ungefähr ein Viertel der Studenten diese Option genutzt. Ich habe das ihnen freigestellt, ob sie jetzt kommen wollen oder zu Hause. Die Prüfung war dieselbe, Zeit war dieselbe. Und mit dieser Fernprüfung, muss ich sagen, waren die Erfahrungen sehr gut. Also ich fand das sehr, sehr gut. Es ist absolut vergleichbar. Und trotzdem hat sich die Mehrheit für die Präsenz entschieden, fürs Kommen. Und wenn man so gesehen hat, ich glaube, sie haben sich auch gefreut, dass sie sich mal wirklich sehen. Also
denke ich auch,
so nach menschlichem Kontakt war dann doch auch da. Und von daher, denke ich, war das so, konnte jeder eben wählen, was ihm lieber ist. Aber natürlich war die Prüfung in Präsenz mit allen Sicherheitsvorkehrungen, also großem Abstand, Maskenpflicht und allem, was eben so dazugehört.
Ja, gut. Über die Hochschule Ulm und die aktuellen Studien, also mal Rahmenbedingungen in schwierigen Zeiten haben wir gerade gesprochen, aber jetzt wollen wir dann doch auf Evelin eingehen. Und Evelin ist ein Thema, das nicht erst seit Corona in Planung bzw. in der Umsetzung ist. Aber Herr Brune, da sind Sie der Sachkenner. Was ist also genau Evelin? Was genau läuft denn da?
Ja, also eigentlich muss man sagen, was genau war Evelin, weil das Projekt als Projekt ist Ende März diesen Jahres zu Ende gegangen, regulär. Und Evelyn war ein Förderprojekt der Bundesregierung oder des Bundes im Rahmen der Förderlinie Qualitätspakt Lehre. Es ist seit 9 Jahren jetzt gelaufen. Also ich habe einen Großteil meiner bisherigen Zeit an der HNU auch an diesem Projekt gearbeitet. Bin auch quasi Mitantragsteller gewesen der ersten und der zweiten Förderperiode. Wir hatten das erste, also Evelyn 1, das lief 5 Jahre. Und jetzt die letzten 4 Jahre eben nochmal Evelyn 2. Also insgesamt 9 Jahre. Zwischendurch gab es eine Re-Evaluation, bei der eben auch sozusagen Output-Erfolge und so weiter begutachtet worden sind und anhand dessen dann die Projekte auch eben verlängert worden sind. Und ja, wie der Name schon sagt, also experimentelle Verbesserung des Lehrens und Lernens von Software-Engineering. Mhm. Es geht also um ja, experimentelle oder empirische ja, Verbesserung des Lehrens, also Forschung und auch Anwendung natürlich von Methoden zur Verbesserung des Lernens von Software-Engineering-Themen. Jetzt wissen wir ja alle, Software-Engineering, also Software-Konstruktion hat viele Aspekte. Ein Aspekt, der natürlich dazu gehört, ist das erstmal die Grundlage, nämlich Programmieren lernen. Ja, aber Software-Engineering ist natürlich viel mehr. Es geht ja im Wesentlichen eben auch um Methoden und Werkzeuge für Programming in the Large, also das Entwickeln, Bauen großer Systeme vom Projektmanagement über Anforderungsanalyse, Architektur, Implementierung, Test, Qualitätssicherung und Rollout. Also all diese Themen gehören ja zum Software Engineering dazu. Programmierung und Implementierung ist nur ein kleiner Teil. Aber natürlich spielt das in der Ausbildung schon eine relativ große Rolle, weil in der Regel starten wir ja im Studium mit dem Lernen von Programmieren, ja, von objektorientierter Programmierung. Mhm. Und das heißt, Evelyn hat das durchaus auch mit abgedeckt.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, wenn ich dazwischen kurz fragen darf, ist zum einen die Methodik der Vermittlung, zum anderen aber auch das Anwenden, wenn ich das Wissen vermittelt habe, also im Sinne eines Art Phasenmodells, also ich habe das ja in der Zeit auch mal irgendwo lernen müssen, Phasenmodell mit verschiedenen Vorgehensweisen und dann irgendwo letztendlich Umsetzung, Codierung und Test am Ende. Das heißt, es beinhaltet beides, zum Vermittlung A und B, Anwendung im Falle des dann selber Umsetzens. Ist das so richtig, oder?
Ja, also wir haben einen Ansatz, Evelyn. Also die Idee war eben zu sagen, wir gehen aus von einer Betrachtungsweise, die in der Didaktik als konstruktivistischer Ansatz bezeichnet wird, die nämlich besagt, dass Menschen Dinge lernen, nicht im Sinne eines Rekorders, der Dozent betet es vor und man lernt es dann, irgendwie merkt sich's, sondern dass wir faktisch ja unsere eigene Repräsentation, unsere eigene Interpretation des Vermittelten konstruieren in unserem Gehirn, ja, in unseren Gedanken. Das heißt, jeder lernt eigentlich ein bisschen was anderes. Also wenn einer etwas erzählt, das ist ja auch eine Alltagserfahrung, dann versteht trotzdem nicht jeder das Gleiche, ja, sondern jeder repräsentiert und baut das Wissen für sich unterschiedlich auf, und zwar abhängig von seinen Vorerfahrungen, von seinen Einstellungen, von seinen Werten, von allem, was uns so ausmacht. Ja. Und dementsprechend versucht man eben in diesem konstruktivistischen Ansatz die Lernenden, also man geht weg von der Lehrer- oder Dozentenzentrierung zur Lernerzentrierung, versucht die Lernenden eigentlich dazu zu befähigen, sich Dinge anzueignen und ihr eigenes Wissen sozusagen zu konstruieren. Und das bedeutet, dass eben sozusagen wir sprechen deswegen auch Lehrens und Lernens. Wir sprechen also nicht mehr nur vom Lehren, sondern wir sprechen eigentlich vom Lernen. Und das Lernen ist letzten Endes immer etwas, was jedes Individuum, jeder Mensch für sich selber tun muss. Also es ist nicht irgendwie passiv, man sitzt nicht drin und einer sagt das und hinterher kann ich, sondern ich muss mir das selbst aneignen. Ja? Und der Dozent kann es eigentlich nur anbieten. Es ist eigentlich immer ein Angebot oder eine Darstellung, die man nutzen kann, vielleicht und auch nicht nutzen muss, aber eben die man als Basis nutzen kann oder sollte für sein eigenes Lernen. Und dementsprechend wird der Dozent dann eigentlich eher zu einem Lernbegleiter als jetzt zu einem, der das Wissen sozusagen kanonisch vorbetet und die anderen lernen es dann nach. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Und in dem Sinn ist natürlich, gerade jetzt, wenn man das jetzt auf Software Engineering anwendet, das ist etwas, was vorher eigentlich so noch nicht gemacht wurde, was wir eben in diesem Verbundprojekt gemacht haben. Das war jetzt ein Verbundprojekt mit anderen bayerischen Hochschulen für 9 Jahre, eben auch mit finanziellen Mitteln ausgestattet von der Bundesregierung. Und wir haben eben in verschiedenen Kontexten an verschiedenen Hochschulen versucht, sozusagen Szenarien zu entwickeln, Settings zu entwickeln, wo man Studierenden eben für Themen aus dem Spektrum des Software Engineerings solche Dinge anbieten kann. Und natürlich ist ein wesentlicher Punkt, Software Engineering ist ein kollektiver Prozess oder ein kooperativer Prozess, a cooperative game, nennt es Cockburn. Sprich, es ist ein Prozess, der in Gruppen, in Teams passiert, der in Projekten passiert. Und sowas kann man halt schlecht theoretisch lernen. Sprich, man muss auch Software bauen, man muss Projekte machen, um es zu lernen. Und dementsprechend steht bei uns eben ganz stark in dem Projekt eben im Vordergrund, solche Settings zu schaffen, in denen Studierende häufig im Team eben auch Software entwickeln können, also Projekte durchführen. Projektbasiertes Lernen ist eben ein ganz wesentliches Element, aber eben auch, es gibt auch noch andere Aspekte, ja, also eben gerade insbesondere im Bereich der Grundlagen der Programmierung zum Beispiel geht es dann eben auch darum, Programmierung für die Studenten eher zu einer Aufgabe zu machen, zu den Spaß daran zu wecken, Neugier zu wecken, solche Dinge. Also das sind alles Aspekte, die wir untersucht haben, und wir haben dann eben versucht, in dem Projekt zu untersuchen, okay, mit welchen Tools, mit welchen Szenarien, aber auch mit welchen Lernsettings kann man diese Ziele erreichen, und dann eben auch zu schauen, zu versuchen, diese empirisch ein bisschen zu evaluieren und zu schauen, was ist besser geeignet für eine bestimmte Zielgruppe oder was ist überhaupt geeignet. Damit sind wir eigentlich mal gestartet, und das Ganze hat natürlich auch viel damit zu tun, erstmal zu ermitteln, welche Kompetenzen, und da kommen wir wieder zurück zur Praxis, welche Kompetenzen sollen wir eigentlich vermitteln in einem Studium, was muss man eigentlich wissen im Bereich Software Engineering. Das heißt, ganz am Anfang haben wir auch eine Erhebung mit Anforderungen gemacht aus der Praxis, wo wir Experten in verschiedenen Rollen in IT-Projekten, Softwareprojekten interviewt haben und versucht haben abzuleiten, was gehört denn eigentlich dazu, was braucht man denn eigentlich, und zwar sowohl im Fachlichen als auch im Überfachlichen, also in den Querschnittskompetenzen, wie man das heutzutage nennt, Teamfähigkeit und Kommunikationsskills und so weiter. Und daraufhin haben wir versucht, eben daraufhin Ansätze zu entwickeln, wie das in Vorlesungen eben möglichst gut gemacht werden kann und Dinge auszuprobieren, deswegen experimentell. Also wir haben sehr viel experimentiert, wir haben neue Ansätze konzipiert, probiert, manche inzwischen auch wieder verworfen. Mhm. Also es ist ein Punkt, der eben auch ist, versucht sozusagen experimentell zu schauen, was funktioniert denn in der Vermittlung besser. Ja.
Das haben dann Studenten über ihren kompletten Studienzeitraum eine bestimmte Gruppe erfahren oder nur bestimmte Semester in bestimmten Fächern, oder wie weit hat es dann letztendlich den gesamten Studienbetrieb für das ein oder andere Semester oder den ein oder anderen Jahrgang dann verändert oder beeinflusst, oder wie muss man sich das vorstellen?
Also es waren immer nur einzelne Vorlesungen,
ja.
Insbesondere die eben was im Kontext mit IT oder Softwareentwicklung und Software Engineering zu tun hatten.
Okay.
Das ist ja bei unseren Studiengängen immer so, dass das alles, alle Studiengänge an der HNO sind ja eigentlich so Hybridstudiengänge, sprich, die haben immer verschiedene Elemente, Betriebswirtschaft, Informatik und meistens noch was Drittes. Das heißt, die Studierenden haben natürlich auch in diesem Kontext jetzt nur eine bestimmte Zahl von Vorlesungen. Allerdings war es schon so, dass in fast allen Studiengängen, die wir jetzt an der Fakultät haben, wo ich eben auch beteiligt war, bin an den Vorlesungen oder auch beteiligt war über die Jahre, entsprechend wir auch Dinge gemacht haben. Also es waren immer wieder schon regelmäßige Dinge. Also viele Dinge sind auch verstetigt in bestimmten Veranstaltungen, aber es betrifft eben immer nur einzelne Veranstaltungen, nicht einen ganzen Studiengang.
Mhm. Wenn man sich jetzt das mal irgendwie konkreter vorstellt, also der Student, der Jahrgang, sagen wir mal 2005 oder 1900 irgendwas gewesen ist, und der würde jetzt die Vorlesung von 2021 unter dem Einfluss dann eben der Maßnahmen, die aus Evelyn abgeleitet wurden, feststellen, was würde sich also konkret, was würde der Studierende, der also beide oder alle drei, sagen wir, Jahrzehnte irgendwo kennt, was würde der dann jetzt konkret an Unterschied erfahren oder spüren, oder theoretisch, wenn jetzt jemand, der also über lange Zeit das immer mitverfolgt, was würde der erkennen, wo genau sind konkret dann für die Studenten dann die spürbaren Unterschiede, was läuft halt dann konkret anders als noch vielleicht, wie gesagt, vor 20 oder 15 Jahren oder 20, 25 Jahren?
Also die Lehre hat sich in der Hinsicht verändert, dass sie viel stärker projektbezogen ist.
Ja.
Also wir machen eigentlich jetzt in allen diesen Veranstaltungen ein kleines Softwareprojekt, selbst im Programmieren 1. Die Programmierung ist gerade in den ersten Semestern, wir arbeiten viel mehr mit Tangible oder Physical Computing. Also wir haben verschiedene Arten von Robotern, Lego-Roboter, aber auch jetzt diese NAOs, wo Studierende mit Geräten programmieren können und dann eben auch sehen, was sie tun. Also wo sie zum Beispiel auch einen humanoiden Roboter dann programmieren können, sodass sie wirklich Bewegungen sehen, dass sie sehen, da können sie etwas tun, was ihnen Freude macht, zum Beispiel tanzen lassen oder ähnliche Dinge.
Ja.
Also dass man eben auch ein erfühlbares Feedback bekommt. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, also das Physical-Thema. Das ist neu, das gab es vorher nicht. Wir haben eigentlich sehr viel Blended Learning jetzt oder so Inverted Classroom, das ist auch ein wesentliches Thema, was jetzt durch Corona auch nochmal bei anderen Kollegen inzwischen ziemlich flächendeckend irgendwie gekommen ist. Aber das hatten wir eben auch schon vorher, wirklich zu sagen, es gibt Einheiten, die Studierende sich selbst aneignen müssen oder sollen im Vorfeld, zum Beispiel aus Videos, die wir zur Verfügung stellen. Und dann wird in der Vorlesung entsprechend eher geübt oder vertieft. Es gibt ein anderes Thema war Lernen durch Lehren. Ja, also Studierende bereiten Themen selbstständig auf, präsentieren die dann den anderen. Ein Thema, das ich heute auch in vielen Kontexten eigentlich in den Vorlesungen mache, in größeren oder kleineren Rahmen. Also all diese Elemente, die gab es vorher eigentlich nicht. Ja, nicht in diesem Thema. Ja, also wir haben sehr viel an der Stelle Richtung solche praxisnähere und auch anfassbarere und greifbarere Lehre. Wir haben auch den Aspekt stärker drin, nicht fachliche Kompetenzen zu stärken, also Teamarbeit, Projektmanagement, Präsentation von Ergebnissen. Das ist eigentlich schon fast Standard, ja, in ganz vielen Veranstaltungen. Und das sind eben Dinge, die wir auch aus dieser Kompetenzuntersuchung am Anfang eben gelernt haben. Es reicht halt nicht, gut programmieren zu können, sondern man muss die Ergebnisse auch vorstellen können, man muss heute kommunizieren können, man muss teamfähig sein und so weiter. Und diese Dinge sind einfach auch genauso wichtig und das stärken wir natürlich jetzt auch viel stärker, als das in vielleicht zu Beginn meiner Zeit hier auch der Fall war.
Mhm. Ja. Wie läuft es dann ganz konkret? Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, und für alle Hörer, ich habe selber auch mal Wirtschaftsinformatik studiert, habe also die gleiche Ausbildung, vor längerer Zeit, sagen wir es mal, in den 90er Jahren absolviert. Also wie macht man es zum Beispiel dann konkret, wenn ich jetzt ein Objekt und hier Programmierung damals, ich habe es mit Pascal lernen dürfen oder mit Turbo Pascal war es genau. Also wie kann man das dann machen? Damals haben wir halt dann mehr oder weniger das gezeigt bekommen, erklärt bekommen. Und ich so, jetzt macht man, jetzt setzt mal jeder um. Und nachher also irgendwo ein entsprechendes Objekt, irgendwo wurde dann gemacht und der Dozent hat geschaut, klappt, läuft nicht. Also wie würde das dann hier jetzt heute handgehabt werden? Heute alle die Studenten, die seinerzeit alle an einem PC, jeder vor sich gesessen haben, jeder kodiert hat, dann zusammensitzen und würden was programmieren, was dann gemeinsam zum Laufen gebracht wird und dann gemeinsam präsentiert wird? Oder wie würde das methodisch heute anders gehandhabt?
Also ja, also bezüglich des Projektes würde man das wahrscheinlich so tun oder tun wir das auch so. Allerdings ist das dann typischerweise immer erst so in der zweiten Semesterhälfte, wenn schon ein bisschen Grundlagen gelegt worden sind, dass sie ein Projekt machen, dann auch im Team. Zu Beginn ist ein Punkt, den wir auch untersucht haben, ist diese Idee von Bertrand Maillet und anderen, Object First, also Objektorientierung mit Objekten zu beginnen und nicht mit prozeduraler Programmierung, wie wir das sonst meistens machen. Also meistens wird ja das eigentlich so unterrichtet, dass man imperativ prozedural anfängt und erstmal Kontrollstrukturen macht und dann irgendwann führt man Objektorientierung als einen Aufsatz quasi ein, so wie es ja auch historisch war in der Entwicklung der Programmiersprachen. Mhm. Bei Object First dreht man das um und sagt, wir fangen eigentlich mit Objekten an. Wir versuchen erstmal uns Objekte vorzustellen und mit Objekten was zu tun. Da gibt es auch Werkzeuge, IDEs, mit denen man das gut machen kann. Greenfoot zum Beispiel ist auch so ein Lernprojekt, Open-Source-IDE, wo man dann tatsächlich erstmal seine Klasse schreibt und dann kann man praktisch mit der Maus also ein Objekt der Klasse erzeugen und das Objekt dann so ein bisschen bewegen und so und da entsprechend dann auch reagieren lassen. Da kann man dann irgendwie ein Tier programmieren, das dann hüpft und so. Also gibt es viele so spielerische Ansätze, mit denen man sowas auch visualisieren kann.
Ja.
Und das ist eben ein Konzept, was wir lange untersucht haben. Mittlerweile bin ich da teilweise da ein bisschen von abgekommen, weil ich festgestellt habe, dass es am Anfang doch den Studenten häufig leichter fällt, wenn sie eher mit so Kontrollstrukturen und Schleifen und so anfangen. Das ist ein Punkt, den wir untersucht haben, wo wir eigentlich gute Ergebnisse hatten, was aber vielleicht nicht in allen Fällen so funktioniert. Ja. Mhm. Aber das wäre eben ein Beispiel, wo sich deutlich was geändert hat. Und dann eben, wie Sie gesagt haben, also man versucht immer ein Projekt auch als Gruppe zu machen. Zum Teil hat man auch einen Wettbewerb gemacht, so eine Challenge. Da geht, sag mal, ich will damit sagen, nicht ich allein habe das gemacht. Meine Kollegin, vor allem die Kollegin Nani Meyer, hat sehr viel auch an der Stelle dann gemacht. Die hat zum Teil meine Vorlesungen dann auch weitergeführt und übernommen in den letzten Jahren und hat dort eben auch sehr viele sehr, sehr schöne Dinge auch umgesetzt. Aber eben zum Beispiel ein Thema war eben so eine Challenge, wo verschiedene Teams dann also ich hatte zum Beispiel mal eins, da haben die Studenten dann mit diesem programmierbaren Roboter dann ein interaktives Spiel sozusagen entwickeln sollen, also wo der Roboter dann irgendwie physisch was tut. Mhm. Und die zwei Besten haben wir dann auch gezeigt auf dem Neu-Ulm spielt, auf dem Stadt-Event-Tag am Marktplatz damals. Mhm. Wo dann eben die Leute auch das mal ausprobieren durften. Das war sehr lustig. Also einfach so auch ein bisschen Wettbewerb, ein bisschen Competition und ein bisschen so die Möglichkeit, auch Anerkennung eben über die Vorlesung hinaus zu bringen. Das war auch sehr, sehr spannend. Ja. Und hat auch, solche Elemente helfen eben auch, also so ein bisschen zu sagen, hier, wo es dann eben auch um Kreativität geht und um die beste Lösung, jetzt nicht nur ums Programm, sondern eben auch um eine Idee und so weiter. Das ist also spielerische Elemente. Gamification sagt man ja neudeutsch dazu, wenn man also spielerische Elemente eben in solche Kontexte einbaut, dann oder in Serious Games. Das ist auch ein wichtiges Element.
Wenn ich es richtig verstehe, ist es ein Weg von der trockenen Theorievermittlung hin mehr zum schnellen Erfolg, im Sinne vielleicht auch von mehr Rapid Prototyping ist es nicht, aber im Sinne von schnell ein Ergebnis sehen und das Ergebnis so liefern, dass es gleich fasziniert und einfach ein bisschen Freude macht.
Ja.
Das Teil ist anders, als dass man nur trocken Theorie sich einpaukt oder aneignet und nachher vielleicht trocken irgendwo seine Übung kodiert, aber nachher an der Stelle eben nicht ein positives Lernergebnis erfüllt oder mit einem vergleichbar guten Gefühl irgendwo rausgeht, sondern halt, naja, man hat halt irgendwas kodiert und gemacht und vielleicht begriffen oder noch nicht begriffen, sondern hier geht es darum, schnell, sichtbar und auch im Team Erfolg zu vermitteln, um dann einfach vielleicht auch den Lerneffekt darüber zu vertiefen, über einen schnellen Erfolg, dass man dann ja einen zweiten Step irgendwo Sachen, die offen geblieben sind, dann irgendwo spielerisch fast irgendwo dann schneller begreift. Irgendwie so in die Richtung?
Ja, also auf jeden Fall hat es viel mit Motivation zu tun.
Ja.
Also Motivationssteigerung ist wichtig. Und es hat auch was damit zu tun, natürlich, wie gesagt, überfachliche Kompetenzen zu stärken. Mhm. Und natürlich, ja, also frühzeitiges Feedback und frühzeitige Erfolgserlebnisse sind halt auch wichtig und hilfreich. Also einfach wegzukommen von diesem klassischen, ja, hier ist das Problem, das machen wir jetzt und weil es so gestellt ist, arbeiten wir das ab. Sondern dass man eben auch eine Eigenmotivation verspürt, sich mit den Dingen auch weiter zu beschäftigen. Neugierig machen, sage ich immer.
Ja, auf die Themen. Ja. Wir haben jetzt einen kleinen Überblick bekommen, was das Thema alles beinhaltet, dass sich im Vergleich zu vor Jahrzehnten in der methodischen Vorgehensweise eben doch einiges verändert hat. Man darauf aus ist, eben doch schnell den Schülern, den Studenten einen gewissen praktischen, spürbaren Erfolg zu vermitteln. Und das bedeutet natürlich auch, dass es in Bezug auf künftige Generationen von Studenten den einen oder anderen, ja, die eine oder andere spürbare Veränderung gibt. Also was kommt denn da alles auf die nächsten Generationen zu? Wo an der Stelle wird sich was verändern und was bedeutet das für die übrigen Studiengänge?
Ja, also die grundsätzliche Idee ist natürlich, dass die Dinge, die wir jetzt auch in den letzten Jahren didaktisch gelernt haben, methodisch auch, also gerade was wir vorhin hatten, projektbasiertes Lehren und Lernen, wissenschaftliches Arbeiten, also auch forschendes Lernen, ja, all diese Dinge natürlich Studiengänge und das Studium verändern, hoffentlich auch verbessern und dementsprechend sind wir auch gerade an der Hochschule dabei, natürlich aus den Erfahrungen, sowohl zum Beispiel aus dem Projekt Evelyn, aber auch aus anderen, jetzt auch durch Corona etc., Studiengänge natürlich neu zu entwickeln, der Bedarf an Digitalisierung, an IT, auch das Thema künstliche Intelligenz sind natürlich in aller Munde. Wir wissen, dass das ein Schlüsselthema auch unserer Zeit ist und dementsprechend ist natürlich auch die Idee, eben hier zukünftig Studiengänge auch aufzusetzen, die dem Rechnung tragen und deswegen sind viele der Ideen und Erfahrungen der letzten Jahre eben jetzt auch eingeflossen in das Design, in die Entwicklung neuer Studiengänge. Und wir werden an der HNU jetzt gerade in diesem Kontext softwarenah zum Wintersemester diesen Jahres zwei neue Bachelorstudiengänge starten, die auch einen Teil des Grundstudiums sich gemeinsam teilen sozusagen. Und diese Studiengänge werden wir sicherlich in folgenden Sendungen dann auch nochmal genauer besprechen, auch mit meinen Kollegen, die dafür zuständig sind. Aber ich wollte einfach zu Beginn jetzt schon mal von dieser Reihe zu HNO-Themen hier auch einfach mal so ein kleines bisschen die Brücke schlagen, eben wie wir versuchen, sozusagen einen neuen Studiengang unter Berücksichtigung eben all dieser Aspekte, Interdisziplinarität, überfachliche Kompetenzen, projektbasiertes Lernen, gerade zum Beispiel im Bereich Software Engineering eben auch umzusetzen. Das sind eben die zwei Studiengänge, heißen Digital Enterprise Management und Data Science and Management, sind beides letzten Endes Spielarten von Wirtschaftsinformatik im weiteren Sinn. Und adressieren eben ja im Prinzip die Fragestellungen, die sich ergeben aus der Vereinigung von Business und Digitalisierung und Informatik. Einmal eher in die Richtung KI und Data Science, einmal eher in die Richtung Unternehmensstrategie oder Digitalisierung, Management. Und das ist so sozusagen die Idee. Beide Studiengänge sind natürlich an der Schnittstelle von Wirtschaft und Informatik, Data Science Management vielleicht stärker an der quantitativen Seite, aber beide haben eben gemeinsam einen, wir nennen das den Nukleus, also einen gemeinsamen Teil von Vorlesungen in den ersten drei Semestern, der sogar ziemlich groß ist zwischen den beiden Studiengängen, also vielleicht ungefähr die Hälfte der Fächer umfasst, und dieser Teil, der beschäftigt sich eben mit den Grundlagen, die eben jeder Student erwerben muss. Dazu gehören natürlich betriebswirtschaftliche Grundlagen, aber dazu gehört eben auch Programmierung und Software Engineering. Das ist eben da jetzt ein relativ großer Teil, und da haben wir eben auch zum Beispiel eben das Thema projektbasiertes Lernen versucht, hier die Themen auch in einer eher, wie wir vorhin schon hatten, eher angewandten Form auch darzustellen, stärker auf die
praktische Anwendung,
auch stärker auf moderne Konzepte. Das heißt, bei uns heißt die Vorlesung dann nicht mehr Programmieren 2 oder so, sondern wir machen halt objektorientiertes Design oder objektorientierte Design und Implementierung oder sowas. Also die Veranstaltungen werden auch inhaltlich so ein bisschen sich verändern und werden eben genau dem, was wir gerade in Evelyn auch gemacht haben, auch ein bisschen Rechnung tragen.
Mhm. Gibt es dann, Sie sagten, das Projekt ist ja dann über 9 Jahre gelaufen, jetzt formal abgeschlossen worden, Erfahrungsaustausch mit anderen Hochschulen, die das dann wahrscheinlich ja auch umgesetzt haben, dass man sich ein bisschen abstimmen sagt, wir haben die Erfahrung gemacht, andere haben die Erfahrung gemacht, bestimmte Teile sind gut angekommen, andere haben sich vielleicht nicht so bewährt, tauscht man sich da auch ein bisschen aus, oder sind Sie jetzt da mehr doch auf Ihre eigenen HNU-Erfahrungen dann irgendwo angewiesen, oder wie ist das?
Nein, das war ja ein Verbundprojekt, das heißt, da waren mehrere bayerische Hochschulen involviert und als dritte Partner eben auch zum Teil noch andere, also zum Beispiel Universitäten, mit denen wir kooperiert haben. Ich habe zum Beispiel mit der Universität Stuttgart in einer Phase ein bisschen was gemacht. Da haben wir gemeinsam auch versucht, mal ein Curriculum zu entwickeln. Also es sollte eben bewusst über diesen eigenen Saft hinaus sozusagen die Themen auch hinausgetragen werden. Mhm. In dem Verbund mit den anderen Hochschulen, es waren also die Hochschulen in Aschaffenburg, Coburg, Regensburg, Landshut in der ersten Förderphase, die sind dann ausgestiegen, und Kempten. Und mit den Hochschulen haben wir uns eben auch eng vernetzt. Das ist ein Verbundprojekt. Das heißt, die Aktivitäten waren zum Teil auch gemeinsam, auch hochschulübergreifend, wo wir dann Vergleiche machen konnten. Und wir haben auch verschiedene Veranstaltungen auch initiiert, wo wir uns eben auch bewusst ausgetauscht haben. Zum Beispiel veranstalten wir alle 2 Jahre oder haben wir in den letzten Jahren alle 2 Jahre eine Konferenz veranstaltet, wo wir eben auch dann auch noch über unser eigenes Konsortium hinaus die Möglichkeit eben hatten, auch international mit anderen Hochschulen, mit Didaktikern zu diskutieren. Also es gab vielfältige Formen der Zusammenarbeit. Regelmäßige Treffen, Konferenz, Publikationen, und natürlich sind die wichtigen Ergebnisse auch alle in wissenschaftliche Publikationen eingeflossen, sodass man die eben auch international diszipliniert und verteilt.
Mhm. Ja, das heißt aber, formal ist dieses Projekt damit implementiert oder sind Ideen daraus implementiert, finden Eingang dann auch in künftige Studiengänge, aber genau. Das Projekt als solches ist formal dann eigentlich abgeschlossen, beziehungsweise man hat es in die Praxis sozusagen umgesetzt.
Kann man das genau, so beschreiben? Genau, also das ist die Idee. Also natürlich jetzt, also abgeschlossen ist das Projekt als Förderprojekt, also im Sinne, dass es auch Drittmittel dafür gibt. Nicht abgeschlossen ist natürlich das Leben der Ergebnisse. Das wird bleiben, und es soll eben jetzt auch oder inspiriert uns eben auch jetzt bei den Gestaltungen eben der neuen Studiengänge, sodass die Studenten da hoffentlich dann auch ja, neue Formen auch des Lernens dann auch vorfinden und eben all das, was wir an Innovationen da uns überlegt haben, eben auch nutzen können.
Jetzt sagen vielleicht die nicht ganz so IT-affinen Studiengänge, ja, uns betrifft es nicht, haben wir auch Nutzen davon oder haben die auch irgendwie Nutzen, können die irgendwas auch aus Evelyn profitieren oder ist es wirklich, wirklich ganz stark nur auf den Bereich Software Engineering irgendwie anwendbar oder gibt es irgendwie Erkenntnisse in Bezug auf schnell Erfolgsvermittlung, die man auf, was weiß ich, am Gesundheitswesen oder auf eine trockene, rein BWL-Lehre irgendwie abbilden kann oder ist das schwierig?
Also die Dinge, die wir als allgemeinen Methoden getestet haben, die werden ja auch in anderen Fachdisziplinen auch benutzt. Ja. Allerdings, unser Fokus war schon, das eben auf diese spezielle, sag mal, MINT-Domäne oder Software Engineering-Domäne anzuwenden, weil das eben auch ein Thema ist, wo es bisher wenig gemacht wurde. An unserer Hochschule profitieren ja eigentlich zumindest die Studiengänge in unserer Fakultät seit von Anfang an davon, weil wir ja bisher schon alles in den bestehenden Studiengängen gemacht haben und das bleibt ja auch. Also wir haben ja durchaus in den Studiengängen, die wir an der Fakultät verantworten, eigentlich fast immer irgendeinen Anteil von Softwareentwicklung, Programmierung und so weiter drin, sodass diese Studenten und Studentinnen eben von Anfang an schon ja, Teil von Evelyn waren eigentlich auch, während jetzt eben in den neuen Studiengängen zukünftig das eben noch stärker vielleicht auch eingebracht werden kann. Aber das heißt nicht, dass nicht alle bisherigen Studiengänge auch davon profitieren.
Ja, ja. Mhm. Gut, für alle diejenigen, die jetzt vielleicht noch Näheres wissen wollen, wir haben noch ungefähr 2 Minuten. Das heißt, wir können noch ganz kurz sagen, wo man vielleicht auch bei Ihnen auf der Website nähere Info zu den neuen Studiengängen, wer sich da schon mal interessiert oder einfach zu dem Thema irgendwie findet. Gibt es da irgendwie eine Website, die wir kurz nennen können oder auch kurz vielleicht einen Ansprechpartner, wer jetzt Näheres wissen möchte, dass wir da einfach noch jemanden haben oder die Seite nennen?
Also die Webseite www.hnu.de ist unsere Webseite. Dort finden Sie alle Informationen. Zu den Studiengängen, zu Einschreibefristen und an den Studiengängen auch jeweils die Ansprechpartner. Also ich denke, dort kann man das immer herausfinden. Ich empfehle jedem, der sich für diese Themen oder auch natürlich für unsere bestehenden Studiengänge interessiert, dort vorbeizuschauen und zu schauen, was die HNU so anbietet. Wie gesagt, wir sind eine sehr vergleichsweise junge und auch relativ dynamische Hochschule. Von daher kommen auch immer wieder neue Angebote dazu. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich da umzusehen. Und ich denke, jetzt gerade mit den neuen Studiengängen im Bereich Data Science und auch Enterprise Management adressieren wir ja einen dedizierten großen Fachkräftebedarf und von daher ist es auch sicher ein attraktives Angebot auch hinsichtlich beruflicher Aussichten.
Sehr schön. Gut, wir haben noch eine knappe Minute, nur kurze Zwischenfrage noch. Der IT-Kongress wird stattfinden wieder dieses Jahr und wahrscheinlich wieder online?
Genau, also der IT-Kongress wird stattfinden, wieder in der zweiten Novemberwoche, wie immer am Donnerstag. Und er ist auch dieses Jahr wieder vollständig online. Ja, die Erfahrungen letztes Jahr waren ja sehr gut und ehrlich gesagt war es für uns jetzt auch zu riskant, da entsprechend eine Präsenzveranstaltung zu planen. Deswegen
kommen wir dann einfach nochmal drauf. Genau. Ich muss ein bisschen drängen. Ich habe die Uhr von mir, die schon wieder down heruntertickt. Herr Brune, ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da waren, wir in der Plattform über dieses Thema gesprochen haben. Wir sprechen in Kürze mit dem nächsten Thema aus der Serie weiter. Für heute sage ich vielen Dank. Das war die Plattform für heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost und Sie waren, nochmal kurze Namen,
Philipp Brune von der Hochschule Neu-Ulm.
Wir sagen Tschüss und vielen Dank.